Gescheiterte Projekte können manchmal wertvoller sein als erfolgreiche. Aber warum ist das so und weshalb sollten Unternehmen sogar aktiv das Scheitern fördern? Kann das Streben nach Erfolg möglicherweise die Innovationskraft hemmen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Robert Tilch.
Automate Tomorrow, der Balluff-Podcast.
Balluff ist Sensor- und Automatisierungsspezialist und ihr kennt uns vielleicht durch unsere optischen Sensoren, die zum Beispiel in Verpackungsanlagen eingesetzt werden, um Produkte sicher zu erkennen und zu zählen. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn gegenüber sitzt mir Robert Tilch. Er ist mein Mentor und hat mich quasi ja seit meiner Ausbildung her begleitet in meinem Berufsleben, immer wieder gute Ratschläge gegeben und wir haben auch ja einiges zusammen erlebt, viele Projekte gemeinsam erarbeitet und unter anderem geht es heute eben auch um ein Thema, ja, wo wir auch gemeinsam zusammen dran gearbeitet haben und freue mich deswegen, dass du heute hier bist. Robert, stell dich doch gern einfach mal ganz kurz vor, dass die Leute wissen, wer du bist.
Ja, vielen Dank. Ich finde immer, Mentor ist so ein sehr großes Wort, also wobei so mich das auf der anderen Seite, danke, wobei mich das genau auch sehr stolz macht. Ja, Robert Tilch ist mein Name. Ich bin seit 6 Jahren bei Balluff, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und im Wesentlichen habe ich eines von den Strategic Incubation Programs 3 Jahre lang geleitet, vom Start bis zu einem Ende auch gebracht. Über das Ende sprechen wir ja dann gleich noch ein bisschen und bin aktuell wieder in der gleichen Rolle, habe ein neues Incubation Program gestartet zu einem sehr, sehr innovativen, spannenden Technologiethema tatsächlich in dem Fall. Und ja, freue mich hier zu sein und auf deine Fragen und dass wir ein gutes Gespräch haben.
Genau. Für die Leute, die vielleicht bei der letzten Folge nicht mit dabei waren, wäre super spannend vielleicht nochmal, dass du in kurz zusammenfasst, was ist denn eigentlich ein SIP oder Strategic Incubation Program? Genau, einfach, dass jeder richtig abgeholt ist.
Okay, ich versuche das kurz zu machen. Genau, das fällt mir vielleicht ein bisschen schwer, weil es da so viel drum zu erzählen gibt. Strategic Incubation Programs. Wir sagen SIP, also vielleicht, genau, sprechen wir später auch immer nur noch dann über SIP, ist im Grunde genommen ein Instrument, eine Art internes Startup, das wir in unserem Corporate, also bei der Firma Balluff, intern hosten. Das heißt, wir wenden hier Startup-Methodiken an. Wir gehen vor nach dem Prinzip von Eric Ries, nach Lean Startup. Und das teilt sich in 4 wesentliche Phasen. Das ist die Discovery-Phase, Validation-Phase, Creation-Phase und die Exit-Phase. Und jede dieser Phasen hat natürlich ihre Besonderheiten und bringt einige spannende Sachen mit. Der Fokus liegt insgesamt in diesem Programm darauf, dass man agil, schnell und vor allen Dingen sehr kundenzentriert Lösungen entwickelt. Also nicht Lösung sucht Problem, sondern wir gehen als erstes in diesen Incubation Programs raus in den Markt, fragen die Nutzer, fragen die Kunden, was brauchen sie, welche Bedürfnisse haben sie, welche Probleme haben sie. Und aus dem kreieren wir dann die sogenannte Value Proposition. Ich könnte hier mit Buzzwords um mich werfen, das versuche ich zu vermeiden. Aber kreieren die Value Proposition, nutzen Tools wie das Business Model Canvas und machen das wirklich sehr methodisch und auf der anderen Seite schnell, agil und in eben diesem Lean Startup Framework.
Du hast gerade ja auch die Phasen angesprochen von dem SIP, auf die würde ich gern später eingehen. Ich würde das Ganze auch vielleicht gern so strukturieren, dass wir dann wirklich auch die Phasen durchgehen. Zu Beginn fände ich es aber spannend, einfach mal zu wissen, was war denn dein Ziel des SIPs, beziehungsweise die Vision vom SIP oder wie du es gerade auch schön gesagt hast, die Value Proposition. Vielleicht zu Beginn einfach mal.
Okay, danke, dass du die Value Proposition noch mit reingebracht hast, weil ich verstehe so, dass du wissen willst, worum es bei dem Produkt an sich ging.
Genau.
Okay. Ja, das Ganze Produkt hieß Portable Monitoring System und die Value Proposition war, dass wir ein System generiert haben, was sehr schnell Maschinen- und Anlagendaten, zum Beispiel Vibrationen, Temperatur, dem Nutzer zur Verfügung stellt. Unser Claim war immer, dass wir unter 5 Minuten Condition Monitoring Daten, so kann man auch sagen, für den Nutzer zur Verfügung stellen und dafür haben wir uns ein paar innovative Technologien zunutze gemacht. Das heißt, wir haben einen Sensor genommen, den wir im Portfolio hatten, den Balluff BCM-Sensor, der Vibrationen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Umgebungsdruck misst. haben diesen kombiniert mit einem mobilen Gateway. Das haben wir im Rahmen dieses SIPs entwickelt. Das hatte ein paar Besonderheiten, nämlich dass es zum Beispiel über Mobilfunk funktioniert hat. Mobilfunk hatte in dem Fall dann wiederum den Vorteil, dass wir nicht in die Infrastruktur des Kunden eingreifen mussten, weil ich brauchte kein LAN-Kabel, ich brauchte kein WLAN aus der Fabrik, sondern wir haben über Mobilfunk einfach diese Vibrationsdaten verschickt. Dann kommt die zweite Innovation rein, dass wir diese Daten in eine Cloud geschickt haben. Und diese Kombination haben wir dann ja als Portable Monitoring System bezeichnet. Und hinten dran auf dieser Cloud Environment oder in diesem Cloud Environment haben wir dann eine Applikation, eine Software gehostet. Und die hat es dann dem Nutzer ermöglicht, von seinen Endgeräten, von einem Smartphone, von seinem Laptop aus auf diese Daten zuzugreifen und das auch wieder ohne irgendwie an den Ort gebunden zu sein. Also deswegen auch portabel, weil ich meine Maschinen monitoren konnte, die überall auf der Welt beispielsweise stehen.
Genau, hier ist es wichtig, auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal zu differenzieren, gerade weil mein letzter Gast der Thomas Meissner war und von seinem Condition Monitoring Toolkit erzählt hat. Das ist nochmal was anderes, richtig?
Genau. Von der Grundidee ähnlich, in ähnlichen Kundensegmenten und auch mit ähnlichen Problemen haben wir uns hier auseinandergesetzt. Die Technologien, die wir genutzt haben, die waren andere und auch die Value Proposition hat sich ein wenig unterschieden. Und ja, also auch das kann man sagen, am Ende haben wir hier auch einen gewissen internen Wettbewerb betrieben, Thomas und ich, und der war immer sportlich, immer fair, aber da gab es eben einen Sieger, das war Thomas, und das Condition Monitoring Toolkit kann man heute kaufen, das ist ein super Produkt. Wir haben das Portable Monitoring System dann nach 3 Jahren aber eingestellt.
Genau, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich das Ganze gerne in die Phasen gliedern würde, ja. Und deswegen würde ich jetzt gerne auch weitergehen. Du hattest jetzt die Idee, ihr habt die Value Proposition gehabt, wie ging es dann weiter?
Tatsächlich Kundenfokus, raus zum Kunde. Wir haben ganz banal die Handwerksmittel genommen, die wir hatten. Wir haben ein großes Customer Relationship Management System, mit dem der Vertrieb auch arbeitet. Das heißt, da liegen alle Kunden- und Ansprechpartnerdaten drin, wie das viele oder alle große Firmen auch nutzen. Und dort habe ich angefangen, mich durchzusuchen, zu schauen, okay, was könnten denn Personas sein? Wir sind dann auf die Persona des Instandhalters gekommen. Die kann man sich dort selektieren, rauslassen. Und letztlich habe ich dann angefangen, Kaltakquise zu machen. Das heißt, ich hatte eine Liste von mehreren 100 Ansprechpartnern und habe das Telefon in die Hand genommen und habe da angerufen. Mit einer mega Euphorie, das war Anfang 2020, wir hatten alle wirklich einen richtig guten Drive in den Incubation Programs, die wir da gestartet haben. Jeder wollte irgendwie der Erste sein und der Beste so ein bisschen sein, das hat uns richtig angespornt und bin dann letztlich, hab Termine buchen können, bin rausgefahren zum Kunden, habe teilweise wirklich auch Kaltakquise gemacht, Klingeln putzen. Einen Tag, weiß ich noch, war ich bei 3 Kunden, da war ich nicht angemeldet, habe an der Tür geklingelt und da habe ich sehr, sehr interessante Gespräche geführt. habe das dann zusammengefasst, die Informationen, versucht zu clustern. Mit dem Value Proposition Canvas von Strategizer haben wir dann letztlich diese Pain Points zusammengefahren und daraus dann ermittelt, okay, wie könnte eine mögliche Lösung aussehen. Aber die erste Phase war wirklich davon geprägt, das Feedback der Kunden zu dem Problem, was wir uns auf dem Papier überlegt hatten, einzuholen und letztlich zu discovern, die Phase heißt ja Discovery, wirklich ist dieses Problem existent am Markt.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war die Phase eigentlich davon geprägt, dass du wirklich rausgefahren bist, in die Diskussion mit den Kunden gegangen bist und wirklich gefragt haben, hey, habt ihr irgendwelche Herausforderungen und dann wirklich in die Richtung gefragt hast und dann daraus dir eine Lösung abgeleitet hast?
Genau, ja. Genau. Wenn man das vergleicht, ich hatte mal so ein Bild gezeichnet mit so einem 100-Meter-Sprint beispielsweise. Also du stehst so in den Startlöchern, du rennst los und gibst einfach erstmal alles. Und hast da voll den Elan und das war diese erste Phase und mit dem Ergebnis eben, dass wir qualifiziert und auch in Teilen quantifiziert abschätzen konnten, was ist unser Markt und ist unser Problem im Markt existent.
Gab es da frühzeitig schon irgendwelche Herausforderungen, die sich zu diesem Zeitpunkt, zu diesem ganz frühen Zeitpunkt schon rauskristallisiert haben?
Also in der frühen Phase waren wir wirklich eigentlich keine Herausforderung oder war ich auch nicht wirklich Herausforderungen ausgesetzt. Es war wirklich, ich kann das jetzt nachvollziehen, wenn man so von Startups in der freien Wirtschaft hört, ja, wir arbeiten eigentlich irgendwie 24/7 und wirklich, das hat sich leicht angefühlt, hat sich gut angefühlt, wir waren richtig motiviert und haben da einfach, ja, Spaß gehabt, dieses Thema zu unserem Thema zu machen. Es war ja ein Thema, was ich eigentlich total random sozusagen bekommen habe und genau, das war die erste Phase, wo ich wirklich gefühlt habe, okay, ich habe da eine emotionale Bindung auch irgendwie zu einem technischen Thema oder zu einem Produkt, was irgendwie es noch gar nicht gibt und das, ja, habe ich keine Herausforderungen gesehen. Das war wirklich pure Euphorie eigentlich in der Phase.
Wie hat das sich dann weiterentwickelt?
Wir sind dann nach einem Vierteljahr tatsächlich, wir sind da ziemlich Vollgas durchgesprintet, sind wir in die sogenannte Validation-Phase gegangen. Dort sind dann erste Kolleginnen und Kollegen dazugekommen, Teammitglieder. Ich weiß gar nicht, ob du damals auch schon dann dabei warst. Ich glaube, du warst ziemlich früh, genau, ja. Auch mit im Boot für die Sales- und Marketing-Themen haben wir da zusammengearbeitet. Und wir haben uns dann aber auf erste Entwicklungsaktivitäten auch fokussiert, weil wir mit einem rudimentären, ja, es war nicht mal ein MVP, also nicht mal ein Minimum Viable Product, sondern es war eigentlich irgendwie nur ein Click-Dummy, haben wir versucht, ja, diese Lösung für das Problem, was wir da liegen haben sehen, mal ganz einfach und ganz schnell nachzubauen. Und ich habe damals tatsächlich ein Wettbewerbsprodukt genommen, was es schon in ähnlicher Art und Weise gab und bin mit dem dann auch nochmal rausgegangen und habe gefragt, ja, könnt ihr euch das so vorstellen? Dann haben wir erste im PowerPoint erste Visualisierungen von einer möglichen Software gemacht und so haben wir Stück für Stück auch wieder sehr agil, wir haben gemerkt, okay, in der Einrichtung geht es nicht so richtig weiter, wir hatten zum Beispiel eine Kombination an Software-Setup in einer, ich glaube, das war eine lokal gehostete Cloud damals, die wir genutzt haben. Haben wir versucht, haben wir aufgebaut, haben dann festgestellt, wenn wir das Ziel so und so erreichen wollen, skaliert das nicht. Und also ich will auch nicht zu tief in die Technik eintauchen, aber haben einfach Trial and Error mehrere Ansätze ausprobiert und über diese Ansätze letztlich dann rausgefunden, wo ist der Sweet Spot, wo können wir weitermachen, wo können wir hingehen und sind dann so Stück für Stück immer mehr in diese Lösungsfindung gegangen und parallel haben wir immer weiter noch natürlich diese Lösung mit dem Markt verprobt. Wir haben dann nach ungefähr, wie viel war das, vier, fünf Monaten haben wir wirklich erste Prototypen in der Hand gehabt, die auch eine Funktionalität hatten. Mit denen sind wir dann wieder zu den Kunden gegangen und haben auch versucht, diese Prototypen in Geld umzuwandeln. Haben versucht, ja, Kunde, ist dein Schmerz so groß, dass du jetzt sogar einen Prototypen schon kaufen würdest? Und da haben wirklich Kunden gesagt, ja, das machen wir. Wir sehen, das Produkt löst unser Problem. Also ist mir egal, ob das noch nicht alle Zertifizierungen hat oder in einem Erprobungsstatus ist. Gibt es her, ich will das ausprobieren, ob mir das hilft.
Wann kam es dann zu den ersten Herausforderungen? Ich meine, der Titel der Folge ist ja auch, ja, Fail Fast, wenn Innovationen, ja, erfolgreich scheitern. Das, ja, ist ja schon Oxymoron in sich. Wie kam es dann dazu? Wann gab es die ersten Schwierigkeiten? Wie, ja, hat sich das angebahnt?
Die ersten Schwierigkeiten kamen, als wir wirklich dann entschieden haben, wir wollen das Produkt durchentwickeln, wir wollen das fertig entwickeln. Wir haben hier mit Dienstleistern zusammengearbeitet in verschiedenen Feldern, Software als auch Hardware. Und dann war zum Beispiel ein Thema, wie koordinierst du zwei Dienstleister, die dir am Ende ein integriertes Produkt liefern sollen? Dann kamen Themen, dass wir uns mit der Thematik Mobilfunk bisher oder bis dato nur sehr wenig beschäftigt hatten. Also welche technischen Module, wähle ich ein 4G-Modul aus oder ein 2G? Damals war gerade die Diskussion, 3G wird abgeschaltet in verschiedenen Ländern. Was heißt das für uns? Also technische Herausforderungen, wo wir gemerkt haben, dass wir schnell in das Thema reingestartet sind, aber irgendwie gar nicht im gleichen Maße unser inhaltliches Know-how aufbauen konnten. Das war ein großes Thema. Dann haben wir diese Prototypen relativ breit rausgegeben und haben festgestellt, dass die in einigen Ländern beispielsweise nicht so technisch funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich weiß noch, die Kollegen in beispielsweise Italien waren eine der ersten Länder, wo wir das in Betrieb nehmen wollten, das Produkt, und dann hat es nicht funktioniert. Und auf einmal hatten wir irgendwie eine erst motivierte Vertriebsmannschaft, hatten wir, naja, ich würde nicht sagen gegen uns, aber die haben dann schon uns gepusht und gefordert und gesagt, ja, jetzt toll, wir versuchen das hier zu promoten, und dann kriegt ihr eure Technik nicht zum Laufen. Macht das besser, kriegt das hin, sodass dieser Druck natürlich schon ein Stück weit gewachsen ist vom Markt, schneller als wir das vielleicht gewollt hätten. Also weil wir so durchgesprintet sind, haben wir vielleicht manchmal Schritt 2 und 3 vor Schritt 1 gemacht. Und das im Rückblick oder im Rückspiegel betrachtet, war das tatsächlich, hätte man sich vielleicht manchmal kurz zurücklehnen sollen und innehalten und schauen, sind wir noch auf dem richtigen Pfad? Ist das gerade gut? Fühlt sich das gut an? Und dann vielleicht mal gegensteuern. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind eigentlich immer Vollgas gerannt. Kopf runter, Vollgas.
Du hast jetzt einige Faktoren angesprochen, die natürlich dann auch vielleicht schon die ersten Anzeichen für den Exit waren. Aber wie kam es dann wirklich zu der Entscheidungsfindung? Ich meine, man kann ja schon sagen, es war quasi dein Baby. Du hast damit gearbeitet, da war Herzblut drin. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Ja. Ich meine, da ist es bestimmt schwer, selber zu sagen, boah, ich sehe es vielleicht doch nicht mehr. Ja. Wie kam es dazu?
Ja, also in der Phase habe ich tatsächlich an den Exit noch lange nicht gedacht. Also es war schon immer noch, alles im grünen Bereich. Alle auch im Team waren super motiviert. Das hat sich nach und nach dann tatsächlich aber eingeschlichen. Und das hauptsächlich kam das dadurch, dass die Probleme und Herausforderungen wirklich immer mehr und mehr wurden. Eine spezifische Sache war beispielsweise, dass wir natürlich auch in diesen Incubation Programs Umsatz planen mussten. Und die Devise ist natürlich schon, was erwartet man sich von einem Startup? Das geht entweder durch die Decke oder es geht den Bach runter, sozusagen. Dementsprechend haben die Ziele, die wir da aufgerufen haben, das war sehr, sehr challenging. Und wir haben dann im ersten Jahr die Ziele verfehlt. Wir haben im zweiten Jahr die Ziele deutlich verfehlt. Und das hat sich weiter so eingeschlichen. Die technischen Probleme haben wir nur teilweise in den Griff bekommen, weil wir mehr damit beschäftigt waren, uns mit dem Aufräumen oder mit der Umsetzung von neuen technischen Ideen und Anforderungen zu beschäftigen, als vielleicht die Basis mal gerade zu ziehen. Und so hat so dieses Konstrukt irgendwie immer ein bisschen mehr gebröckelt. Und das habe ich auch innerlich gespürt, aber hab das eher immer ausgeblendet, eine ganze lange Zeit lang. Und das, also wir sprechen ja jetzt hier von der Phase so im zweiten Jahr ungefähr, und am Ende nach dem Ende des dritten Jahres habe ich dann letztlich gesagt, wir müssen den Exit, es hat keinen Zweck mehr. Also da sieht man auch, wie lange sich das dann hingezogen hat, wie viel wirklich noch so dieses Prinzip Hoffnung, wie lange wir das geschoben haben. Wenn man vielleicht ein bisschen ehrlicher zu sich selber gewesen wäre, hätte man so diese Zeichen auch schon eher erkennen können und vielleicht sogar eher wirklich schon scheitern oder in so einen Exit, in wirklich eine geregelte Abwicklung reingehen können. Aber wir hatten immer noch so diese verschiedenen Opportunitäten und Möglichkeiten und Chancen. Und ja, wie du es gesagt hast, irgendwann wird so ein Ding dann ein bisschen wie so sein eigenes Baby. Man hat natürlich auch echt, das will man ja nicht wahrhaben, hey, boah, es läuft echt immer noch schlecht und wir kriegen da das Problem nicht in den Griff und dort hakelt es immer noch. Das will man nicht wahrhaben. Da setzt du dir selber irgendwie genau die Brille auf, die du haben willst. Und die ist halt meistens rosa-rot.
Das heißt, ich habe das jetzt auch so verstanden quasi, dass deine Entscheidung auch nicht so einen Punkt hatte, wo wir sagen, jetzt ist wirklich ein Umdenken gewesen, jetzt mache ich mir wirklich Gedanken über den Exit, sondern dass es wirklich ein schleichender Prozess quasi war über einen längeren Zeitraum, weil man einfach immer mehr Faktoren kamen dazu, mehr Herausforderungen, und wirklich dann gab es schon den Punkt, wo man dann wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen musste.
Absolut, das hat sich lange aufgebaut, aufgestaut, und tatsächlich gab es dann aber am Ende des Tages ja, ein nicht das Ereignis in dem Sinne, aber einfach so, irgendwann war das Fass halt voll. Und ich habe das damals mit dem Patrick, mit dem ich in der Zeit sehr, sehr eng gearbeitet habe, versucht, an der Stelle irgendwie rauszukommen aus dieser Subjektivität. Weil, wie gesagt, das ist dein Baby und das tut immer irgendwie weh. Aber wir haben dann wirklich versucht, einfach Fakten zu finden zu einem gewissen Zeitpunkt, um objektiv zu bewerten, wie ist eigentlich die Lage gerade. Und ausschlaggebend für mich war dann der Fakt, dass wir mussten oder müssen in diesen Programs immer sehr detaillierte Businesspläne machen, um letztlich zu darzustellen, wann wird mein Produkt mehr Geld erwirtschaften, als dass es Kosten verursacht. Und diese Planung habe ich natürlich regelmäßig gemacht, aber dann auch eine Zeit lang wieder nicht in der mittleren Phase. Und irgendwann habe ich dann mich wirklich hingesetzt, gesagt, so, wie lange würde es denn jetzt dauern und wie viel Stückzahlen müssten wir in welchem Zeitraum verkaufen, dass wir irgendwann so ein Break-Even erreichen. Das heißt, wir haben sozusagen, wir kommen in den grünen Bereich, nicht nur wo wir dann ab dem Zeitpunkt Geld oder Ertrag erwirtschaften, sondern wo wir in Summe die Kosten durch Umsatz gedeckelt haben und gedeckt haben. Und da kamen dann Zahlen raus, die einfach utopisch waren. Da hätten wir mehrere tausend Stück über mehrere Jahre hinweg verkaufen müssen. Und das war der Moment, wo ich festgestellt habe, wie willst du das machen, wenn du bis dato jeden Monat mal eine Handvoll verkauft hast? Wie willst du in die vierstelligen Stückzahlen kommen? Und diese Fakten dann zusammen zu strukturieren, war letztlich dann eigentlich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, es fühlt sich brutal hart an, fühlt sich vielleicht auch zu einem Teil falsch an, aber du musst in deinem eigenen Sinne und auch vor allen Dingen im Sinne der Firma jetzt hier eine Entscheidung treffen und musst das Teil beerdigen. Weil sich selber was vorlügen und vor allen Dingen dann auch über Jahre hinweg noch weiter Kosten zu produzieren, wo nicht absehbar ist, dass die jemals wieder irgendwie reingeholt werden, da hätte ich nicht mehr in den Spiegel gucken können und habe einfach gesagt, nee, so, das ist jetzt der Punkt.
Du hast gerade schon ganz schön angefangen, die Erfolgsfaktoren quasi für den Exit aufzuzählen. Du hast angesprochen, dass man eine gewisse Objektivität braucht. Ja. Du hast die Erkenntnis quasi, dieses Umdenken hast du eben angesprochen. Könntest du kurz und knapp uns noch ein paar andere Erfolgsfaktoren für einen guten Exit nennen?
Ja, auf der persönlichen Seite darf man sich definitiv nicht so wichtig nehmen, aus meiner Sicht. Also das Ego muss da hinten anstehen. Weil das Ego will das natürlich nicht wahrhaben an der Stelle ein Stück weit. Man muss, wie du sagtest, die Zahlen, Daten, Fakten, denen wirklich objektiv anschauen und bewerten. Und weil man wird immer dazu neigen, doch nochmal irgendwie was zu finden, wo man sagt, ja, aber das könnte ja doch nochmal. Nee, kann nicht. Es wird sehr wahrscheinlich einfach eher das schlechte Szenario eintreten. Man darf sich auch nicht von anderen beeinflussen lassen. Muss am Ende dann, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, auch letztlich dazu stehen und sagen, ja, weil es wird immer jemanden geben. Also nachdem dann die Entscheidung getroffen war und ich das kommuniziert hatte, kamen etliche Kollegen an, ja, was, und das ist so ein gutes Thema, das können wir doch jetzt nicht einstellen. Das musst du ausblenden in dem Moment, weil du hast eine Entscheidung getroffen. Und erfordert einiges persönlich und auch inhaltlich, dass man da einfach dazu steht am Ende des Tages.
Wir haben ja den Titel der heutigen Folge auch genannt, Fail Fast, wenn Innovationen erfolgreich scheitern. Möchte ich kurz in zwei Parts eigentlich splitten. Wir haben ja dieses Fail Fast, also das schnelle Scheitern, das wir gleich nochmal ansprechen. Zum anderen aber dieses Innovationen erfolgreich scheitern. Also da möchte ich vielleicht auch nochmal auf deine Learnings eingehen. Ich möchte jetzt aber über das Fail Fast nochmal mit dir ganz kurz sprechen. Das ist ja bei diesen SIPs auch besonders wichtig, dass wir relativ schnell merken, haben wir Erfolg oder nicht und dann relativ schnell sagen können, okay, wir stellen es wieder ein oder aber nicht. Was für Vor- und Nachteile hat das? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was du zu Fail Fast sagst.
Also ich sehe da primär eigentlich hauptsächlich Vorteile, weil gerade in diesem Innovationsumfeld, wo wir uns bewegen, beschäftigen wir uns mit disruptiven Ideen teilweise. Also die gehen weg, das Geschäftsmodell ist nicht das, was die Firma als Hauptgeschäftsmodell macht. Das sind Hochrisikotechnologien, die wir uns teilweise anschauen. Also wirklich weg vom Kernbusiness. Und vor dem Hintergrund ist es unheimlich wichtig, dass wir schnell da reingehen, auch versuchen, tief reinzugehen, immer mit dem Marktfokus aus meiner Sicht. Also nur die Technologie zu betrachten, wäre falsch. Wirklich immer mit dem Marktfokus und dann sich klare, ja, hört sich so einfach an, klare KPIs aufzubauen, die dann auch wirklich hart zu messen und nicht weich zu spülen. Und dann selbst und aber auch mit Unterstützung vom Management zu sagen, okay, KPIs erreicht, ja, nein, da gibt es keinen vielleicht, da gibt es nur ja oder nein. Und wenn das nein ist, dann kann man vielleicht einmal noch sagen, gut, dann probieren wir noch dies, das und jenes. Aber dann beim zweiten Mal, wenn dies, das und jenes nicht funktioniert hat, sollte man eigentlich sich hinstellen und sagen, ja, so, dann müssen wir es jetzt leider stoppen, weil wir haben die Ziele nicht erreicht. Und die Ziele sollten im Übrigen nicht nur Umsatzziele sein. Die sollten einfach sowohl quantitative als auch qualitative Ziele, sollte ein breites Portfolio sein. Und da muss man einfach hart messen und dann entscheiden. Weil nur so kann ich schnell viele Ideen verproben. Also fast muss ich sein, um dann wieder die nächste Idee aufzunehmen. Weil sonst laufe ich Gefahr, wie gesagt, ich kann es mir immer schön reden. Dann kann ich so ein Thema 10 Jahre machen. Ja, aber was bringt es? Das bringt der Firma nichts.
Ich habe eben ja schon angesprochen, dass ich gern anschauen möchte, gerade dieses, wenn Innovationen erfolgreich scheitern, also die Learnings quasi. Was hattest du für Learnings von dem SIP? Eventuell vielleicht auch mit dem Ausblick, du hast jetzt ja schon wieder ein neues SIP am Laufen. Ja. Welche Learnings kannst du von dem alten SIP nehmen, in Hinblick auf dein neues?
Ja, ein wesentliches Learning hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Manchmal auch kurzen Gang rausnehmen. Oder Tempo rausnehmen, Gang zurückschalten und schauen auf was habe ich jetzt bisher erreicht und dann nochmal justieren, die Strategie anpassen und gucken, ob das gerade noch der richtige Weg ist, auf dem man ist. Nicht nur Vollgas, das bringt aus meiner Sicht nichts. Das nächste, auch wesentliche Learning ist, dass man, wenn man Kundeninterviews führt, letztlich wirklich ja, die Fragen nicht so stellt, dass man das hört, was man hören möchte, sondern wirklich gute Fragen stellt, die einem manchmal auch vielleicht als Feedback geben, ja, nee, da habe ich gar kein Problem. Um dann letztlich wirklich zu erkennen, gut, gibt es diesen Schmerz in diesem Segment oder ist der Schmerz nicht da? Also das habe ich tatsächlich in dem ersten SIP. Nach ein paar Gesprächen habe ich die Fragen so gestellt, dass ich die Antworten bekommen habe, die ich hören wollte. Es gibt ein Buch, The Moms Test, und das würde ich in dem...
Buchempfehlung.
Genau, definitive Empfehlung. Jedem nahelegen, das habe ich danach dann gelesen, nach dieser ersten Phase. Das war leider ein bisschen spät. Aber da stehen sehr viele Sachen drin, wirklich, dass du Fragen stellst, sodass du offene und gute Antworten bekommst.
Ist ein sehr interessantes Buch, habe ich selbst auch gelesen, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, hatte mir damals Robert empfohlen. Deswegen, falls wir hier Leseratten dabei haben, die interessiert sind an solchen Themen, absolute Empfehlung, ist auch ein sehr dünnes Buch, kann man schnell durchlesen.
Ja, da ist man echt schnell durch. Ich habe noch ein Finding tatsächlich, und das ist, dass man die Ziele, die man sich setzt, wirklich sehr, sehr, sehr gut auswählen sollte. Auch vor allen Dingen dann nachhaltig bewertet. Und weil da neigt man oft dazu, Sugarcoating zu betreiben und der Wahrheit nicht ins Auge sehen zu wollen. Und das ist gefährlich, weil häufig kann man sich auch Sachen, die man quantitativ betrachtet, schön rechnen. Und das darf eben da nicht passieren. Also sollte auch aus meiner Sicht im Management immer Leute geben. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Shark Tank oder mit der Höhle der Löwen, dass man wirklich auch die Leute da hat, die müssen ihr Commitment geben, die investieren da, und dementsprechend muss man auch abliefern, und das muss man aber nachhalten und kann nicht einfach ja sagen, gut, dann ist halt so, jetzt machen wir noch ein bisschen weiter, und das ist eine Mentalität, die zieht in sowas nicht aus meiner Sicht.
Wir haben den Titel und das Intro ja auch recht polarisierend formuliert, ja. Würde ich behaupten, mit gescheiterte Projekte können manchmal erfolgreicher sein als erfolgreiche. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Es gehört unheimlich viel dazu, persönlich und auch auf einer inhaltlichen und fachlichen Ebene, so große Projekte wirklich zu sagen, das ist gescheitert, oder auch einfach nur zu sagen, okay, wir müssen das jetzt stoppen. Und das ist für niemanden einfach. Und allein aber dadurch ist es ein Erfolg, wenn man solche Entscheidungen trifft und wenn man dann am Ende auch dazu steht. Und deswegen auch der Titel, finde ich, trifft das schon ganz gut, dass es ein Erfolg sein kann, wenn man scheitert. Und dass es nicht immer nur schlecht ist und dass man sich auch nicht schlecht fühlen muss dafür. Ich persönlich hab unheimlich viel dadurch gelernt, und dieses Gelernte ist doch letztlich was mich jetzt in dem SIP, was ich aktuell mache, auch weiterbringt. Ich weiß jetzt, in welche Fallen bin ich gelaufen, und wiederhole diese Fehler nicht, und das ist unheimlich wertvoll. Und das ist jetzt für mich persönlich, das ist aber auch für die gesamte Firma. Wir haben da Technologien in diesem SIP als erste in der Firma entwickelt, und diese Technologien leben jetzt auch in anderen Projekten weiter. Und auch da ist es ja dann okay, wenn man dieses eine Thema stoppt, weil das war nie umsonst, weder inhaltlich noch für den Menschen noch für die Firma aus meiner Sicht. Und es ist viel schwerer, was zu stoppen, als einfach das nur weiterlaufen zu lassen. Und deswegen kann man auch erfolgreich scheitern, aus meiner Sicht.
Ich finde da das Zitat ganz schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. Ich finde, das trifft gerade auch auf das Thema sehr, sehr gut zu. Man muss manchmal einfach auch mutig sein, vielleicht auch gegen verschlossene Türen laufen. Und dann öffnet sich aber trotzdem die nächste, weil man gelernt hat, okay, die Tür ist es nicht, sondern es ist vielleicht die. Deswegen war das gerade sehr schön formuliert von dir.
Ja.
Also wenn ich das Ganze in meinen Worten jetzt nochmal zusammenfasse, was wir angesprochen haben. Ja, gescheiterte Projekte können manchmal wertvoller sein als erfolgreiche. Ja, es ist okay zu scheitern, mal vielleicht ja eben nicht den Erfolg, den man sich erhofft hat, zu bekommen, um daraus aber wiederum Dinge zu lernen. Das heißt, es ist auch ganz, ganz arg wichtig, dass man sich mit dem Thema dann auseinandersetzt, auch überlegt, was habe ich daraus gelernt, und nicht einfach nur denkt, doofes Thema, lege ich in die Ecke,
ja.
Sondern ja, man macht sich darüber Gedanken, man schreibt es sich auf, auch macht es verfügbar fürs ganze Unternehmen.
Total,
und ja, daraus lernt man für die Zukunft, und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass man einfach Dinge ausprobiert und über die normalen Grenzen hinausgeht.
Und ganz ehrlich, es liegt doch irgendwie in unserer Intuition. Als dreijähriges Kind, wenn du aufs Knie fällst und dir das aufschürfst, dann hörst du auch nicht mit 3 Jahren auf zu laufen und liegst nur noch, sondern du stehst halt auf, du gehst weiter und nimmst das Risiko. Letztlich ist das doch eine Analogie, auch hier dieses Scheitern zuzulassen, und dann wird was auch Positives daraus entstehen.
Ja, das war ein schönes Beispiel. Ich habe mir als Kind auch meine Knie auf Blute geschlagen.
Ja, für alle, oder?
Ja. Also. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, quasi unserer Fun-Frage. Wenn du einmal die Möglichkeit hättest, mit einer bestimmten, berühmten Persönlichkeit einen Tag lang an einem Projekt, an etwas zu arbeiten, wen würdest du da auswählen und warum? Schwierige Frage, ich weiß.
Schwierige Frage. Und ich hatte tatsächlich, ich kannte die Frage schon, ich habe den Podcast mit Thomas gehört. Und
Streber.
Hatte mich, ja, aber tatsächlich habe ich mich spontan gerade nochmal umentschieden. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, den Sänger von den Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Der hat vor Jahren, das ist schon sehr, sehr lange her, eine Biografie geschrieben. Und wie der Sachen angeht, mit welcher irgendwie Naivität, positiven Naivität, und vielleicht auch ein bisschen eine Verrücktheit. Ich glaube, das wäre einfach inspirierend, mit demjenigen mal so einen Tag in einem Projekt zu arbeiten, mal zu sehen, wie der ein Lied schreibt und irgendwie diese Kreativität von ihm zu spüren. Ich glaube, das wäre super interessant, und einfach den Horizont dadurch zu erweitern. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Verrückte Auswahl. Ich hoffe, ihr schreibt dann auch und singt gemeinsam, dass ich dich mal singen höre.
Singen nicht, andere Instrumente vielleicht, aber singen wirst du mich nicht hören.
Schade. Naja, vielen lieben Dank, Robert, dass du heute da warst. War eine sehr, sehr spannende Folge, wie gesagt, gerade auch für mich, weil ich selber auch Teil davon war.
Ja, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber Es war eine sehr spannende Zeit auf jeden Fall.
Ja.
Mit allen Beteiligten.
Definitiv. Wir haben vieles gelernt.
Ja.
Falls ihr noch mehr über das Thema erfolgreiches Scheitern wissen wollt, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes dieser Folge. Falls ihr Fragen habt oder weitere Infos wünscht, zögert nicht, uns einfach zu kontaktieren. Robert und ich sind beide auch sehr aktiv auf LinkedIn. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@balluff.de. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.